Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und jetzt in dieser Sendung geht es um etwas, das in Debatten über Krisen und Krisenbewältigung aktuell ja einen kleinen Boom hat. Vertrauen. Vertrauen, wie wichtig ist das?
Man muss diese Frage wirklich ernst nehmen. Dass nämlich funktionierende Öffentlichkeit darauf angewiesen sind, dass die Menschen das Gefühl haben, wenigstens das Gefühl haben, dass sie in kalkulierbaren Lebenswelten leben.
Armin Nassé ist das, Soziologe, und er spricht darüber, was für Vertrauen nötig ist. In Politik, Medien, Wissenschaft. Vertrauen als gesellschaftliche Ressource. Das ist unser Schwerpunkt heute. Außerdem, direkt dazu passend auch, der Einfluss digitaler Medien auf die Demokratie. Und es geht um neue Forschungsmethoden und mit ihnen auch neue Erkenntnisse über den Völkermord an Herero und Nama. Erst aber Zeit und der Wert dessen, was man in ihr tut. Die Definition von Zeit, es gibt sie in allen Gesellschaften. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen von Zeitregimen. Von ihnen hängt ab, was es wert ist, seine Zeit für etwas Bestimmtes zu nutzen. Fürs Geld verdienen, um sich um seine Kinder zu kümmern oder um seine Eltern. Stichwort Pflege auch, Care-Arbeit. Was ist mehr wert? Vergangenes Wochenende ging es auf einer Konferenz in Hamburg um genau das, die schwierige Beziehung zwischen Zeit und Arbeit. Und zwar früher, aber auch heute wieder ganz besonders, wie Patrick Seibel jetzt berichtet.
Welchen Wert die Zeit hat, das hängt von ganz unterschiedlichen kulturellen Mustern ab. Italienische Arbeitsmigranten in München der 1950er Jahre legten beispielsweise keinen Wert auf ein freies Wochenende. Das erklärt Historikerin Olga Sparschuh, Forscherin am Bereich Technikgeschichte der TU München.
Die haben sozusagen eine geregelte Wochenarbeitszeit vorgegeben bekommen, kamen aber eigentlich mit dem Ziel, in möglichst kurzer Zeit so viel wie möglich Geld zu verdienen, sodass dann in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre in München die Rede kursierte vom verhassten langen Wochenende. Also dass die Arbeitsmigranten eben gerade nicht die lange Zeit zwischen Freitagnachmittag bis Montag früh in diesen Baracken jenseits der Städte sitzen wollten und fern der Familie im Süden Italiens, für die sie eigentlich dieses Geld verdienen wollten, um dorthin zurückkehren zu können.
Die unwillkommene arbeitsfreie Zeit nutzten die italienischen Arbeiter so, wie sie es von zu Hause gewohnt waren. Sie trafen sich im öffentlichen Raum und brachten so ein Stück ihrer eigenen Kultur nach Deutschland, erklärt Olga Sparschuh.
Und dann aber Stück für Stück, also im Laufe der Zeit, diffundierten sie am Samstagnachmittag oft ins Münchner Stadtbild. Und da wurden sie dann eben wahrgenommen, weil sie am Südeingang des Münchner Hauptbahnhofs standen, in Grüppchen zusammenstanden und da Passanten störten. Oder wahrgenommen wurde, dass die in Süditalien ist ja diese Sitte der Passeggiata, also des Spaziergangs, bei dem man durch die Stadt flaniert, andere Leute wahrnimmt, selbst seine Kleidung zur Schau stellt, sich unterhält und so weiter. Und die brachten diese Sitte eben nach München und das wurde da als störend wahrgenommen.
Dieses Flanieren war in Süditalien am Abend oder am Sonntag ein allgemeines Ritual, zeitlich abhängig von den Erfordernissen der Landwirtschaft. Eine klar von der Arbeit getrennte, bewusst gestaltete Freizeit, wie sie in den Industriegesellschaften entstanden war, kannten die süditalienischen Arbeiter von zu Hause nicht. Dieses Phänomen sogenannter entgrenzter Arbeitszeit beobachten Forscher unter ganz anderen Voraussetzungen auch heute. Weil viele moderne Arbeitsverhältnisse, etwa in Dienstleistungsbranchen oder in der Pflege, nicht mehr im klassischen 8-Stunden-Rhythmus organisiert sind, wird auch hier die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit wieder unschärfer, erklärt Tagungsleiter Knut Andresen, Historiker bei der Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg.
Die Veränderung der letzten 30, 40 Jahre haben vor allen Dingen eine starke Ausweitung von Arbeitszeiten. Eben die Hälfte der Beschäftigten arbeitet zu sogenannten atypischen Arbeitszeiten, das heißt Nachtschicht, am Wochenende, abends in der Spätschichtsphase. Das betrifft nicht allein industrielle Arbeitsplätze, sondern gerade eben den großen Bereich der Dienstleistungstätigkeiten.
Und gerade hier, so Knut Andresen, gäbe es einen komplexen Zusammenhang von konkreten Arbeitsbedingungen und gesellschaftlichen Narrativen. Denn heute sei vor allem die Verfügung über Waren und Dienstleistungen Dienstleistungen zu jeder Zeit für viele Menschen eine verführerische Vorstellung.
Die Erwartung, wie ein Lieferdienst auf einem Plakat sagte, wer um 23:07 Lust auf eine Tomate verspürt, der bestellt sie sich einfach. Das klingt zum einen, ist das ein Teil von so einer neuen oder entgrenzteren Zeitregime insgesamt in der Gesellschaft. Zum anderen heißt es aber auch, es müssen Leute dann auch bringen. Und das ist das, was bei diesen Erzählungen, man kann sich jederzeit alles verfügen, meistens wegfällt. Weil das sind meistens Tätigkeiten, die extrem prekär sind. Die Leute gelten oft als Selbstständige, arbeiten nur auf Abruf und so weiter.
Gesellschaftliche Zeitvorstellungen und Arbeitszeiten hängen zusammen, sagt Knut Andresen. So bestimme die Vorstellung von der Warenverfügbarkeit zu jeder Zeit die Arbeitszeiten der Lieferanten. Und umgekehrt strukturieren Arbeitszeiten auch den Lebensrhythmus der Gesellschaft. Ganz besonders entgrenzt sind die Arbeitszeiten in der Pflege. Eine Folge: gravierender Personalmangel. Zunehmend werden dort Menschen mit Migrationsgeschichte beschäftigt, berichtet Peter Birke, Arbeitssoziologe an der Uni Göttingen. Und das unter extremen Bedingungen.
Was wir beobachten in der stationären Altenpflege, jetzt in den Interviews, die wir jetzt führen, ist ein zunehmender Übergang zwischen stationärer Altenpflege faktisch und den Zeitstrukturen, die so in Live-In-Pflege, also 24-Stunden-Pflege nennt man das ja auch, organisiert werden. Teilweise wohnen die Leute dann am Arbeitsplatz. Das ist ja ein altes Phänomen, migrantische Arbeit eigentlich, aber hier wird es eben erneuert. Und natürlich wird von ihnen eine ganz andere Verfügbarkeit erwartet und eine ganz andere Anwesenheit praktiziert als von Leuten, die halt eine Familie haben, die nach Hause fahren.
Was vom Tage übrig blieb, so lautet der deutsche Titel des preisgekrönten Spielfilms mit Anthony Hopkins und Emma Thompson über den Tagesablauf englischer Dienstboten in einem adligen Landsitz. Wie in der Romanvorlage des Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro verschwimmen auch im Film bei den im Haus der Herrschaft lebenden Bediensteten die Grenzen zwischen Privatsphäre und Arbeit. Was vom Tage für sie selbst übrig bleibt, das ist ziemlich wenig. Vergleichbar zeigt sich die Situation vieler heute prekär Beschäftigter. Ein weiteres Feld, in dem Arbeitszeit tendenziell entgrenzt auftritt, ist der Bereich der familiären Care-Arbeit, oft auch in Verbindung mit Tätigkeiten im Homeoffice. Auch beim täglichen Kampf um die Arbeitsverteilung der sogenannten zweiten oder dritten Schicht, also der unbezahlten Arbeit in den Familien, geht es um Zeitdefinitionen. Die Politologin Michaela Kuhn-Henne von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ist eine der Referentinnen, die das betont.
Also die Themen, die wir heute im Panel diskutieren, reichen ja von den Nachkriegsjahren über die 70er bis in die 80er, 90er rein. Und auch wenn wir das mit heute abgleichen, die Fragen, die aufgeworfen werden, wer ist zuständig, wer kümmert sich, wie vereinbart sich das mit Erwerbsarbeit, sind eigentlich immer noch dieselben. Und das finde ich in gewisser Weise erschütternd.
Trotzdem, die gesellschaftlichen Debatten um Zeit und Arbeit haben an Dynamik gewonnen. Michaela Kuhn-Henne sieht hier sogar einen möglichen historischen Moment, an dem gerade zwei unterschiedliche Standpunkte aufeinanderprallen.
Einmal die Geschichte auch von jüngeren Menschen, die sagen, nee, ich widme mein ganzes Leben nicht mehr der Erwerbsarbeit. Ich kann mir da auch andere Dinge vorstellen, ich will da eine andere Balance drin haben. Auf der anderen Seite haben wir die Debatte, die aus der Wirtschaft getrieben wird, zu sagen, nee, wir haben hier einen Arbeitskräftemangel, wir haben einen demografischen Wandel, die Leute müssen im Leben länger arbeiten, die müssen auch in der Woche länger arbeiten. Also diese Debatten können wir nicht wieder auf 42 Stunden machen. Also es sind gegenläufige Debatten, wo spannend ist, was zum Schluss dabei herauskommen wird.
Patrick Seibel über umkämpfte Beziehungen beim Thema Arbeit und Zeit. Und organisiert wurde die Konferenz in Hamburg von der German Labor History Association. Ein Zusammenschluss von Hochschulhistorikern, aber auch gewerkschaftlicher Forschung ist das. Neue Kommunikationstechnologien, sie haben das Potenzial, die Welt zu verändern, die Welt, wie sie ist. Der Buchdruck mit beweglichen Buchstaben, Satzzeichen, was darauf alles folgte, die Bibelübersetzung, die Bauernkriege, generell Bücher, Gedrucktes für alle. Aktuell sind wir wieder in einer großen Phase eines solchen Umbruchs, einer Medienrevolution. Und dieses Mal ist es die Digitalisierung mit all ihren neuen Kommunikationsformen, digitalen Medien. Social Media zum Beispiel oder Online-Blogs, Analysen und Diskussionen innerhalb von Sekunden auf den eigenen Bildschirm. Welche Folgen hat all das für die Demokratie, die liberale Demokratie? Ein großes Thema ja auch zu den Zwischenwahlen in den USA und längst auch für die Forschung. Diese Woche ist jetzt eine große Übersichtsarbeit erschienen, die die Studienlage weltweit gebündelt hat. Und mit dem Leitautor habe ich vor der Sendung gesprochen. Philipp Lorenz Spreen, Netzwerkwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Hallo, Herr Lorenz Spreen.
Hallo, guten Tag.
Eine internationale Übersichtsarbeit, was heißt das? Durch wie viele Studien haben Sie sich da gewühlt? Also das Team und Sie, das hinter dieser Analyse steht.
Ja, unsere anfängliche Suchanfrage hat zuerst einmal über 3000 Artikel ausgespuckt. Wir mussten dann natürlich noch für Relevanz sortieren und vor allem aussortieren. Und am Ende sind wir bei knapp 500 relevanten Artikeln gelandet.
Also knapp 500 relevante Studien, die sich mit der Frage digitale Medien und Demokratie beschäftigen. Da würde ich jetzt sagen, ich hätte mehr erwartet.
Ja, wir wussten auch nicht so ganz, was uns auf uns zukommen wird. Wir waren doch eigentlich eher überrascht, dass es so viele geworden sind, da wir recht strenge Auswahlkriterien angewendet haben. Die Studien mussten empirisch sein, mussten sich wirklich um digitale Medien, also Medien, die einen interaktiven Charakter haben, handeln. Also da waren wir eigentlich ganz positiv davon überrascht, was wir bekommen haben. Und vieles ist auch erst in den letzten Jahren publiziert worden.
Und dieses Wissen haben Sie dann gebündelt. Und vielleicht sagen wir das schon mal vorneweg, auch um es jetzt nachfolgend ein bisschen besser zu strukturieren. Es gibt, wie so oft, nicht nur ein Ergebnis, sondern es gibt mehrere. Und eins dieser mehreren Ergebnissen ist, dass digitale Medien der Demokratie nutzen können, sie aber auch schaden können. Vielleicht splitten wir das mal. Wann können digitale Medien denn der Demokratie nutzen?
Genau, also wir haben uns da relativ ergebnisoffen rangesetzt und gesehen, dass einige, sogar relativ viele Studien positive Entwicklungen berichten, positive Zusammenhänge mit dem Nutzen von digitalen Medien und zwar zum Beispiel mit der politischen Partizipation. Da gibt es auch wieder verschiedene Versionen von politischer Partizipation, aber zum Beispiel wählen gehen ist einer, aber sich auch in der Gemeinde engagieren oder auf Demonstrationen zu gehen, sind alles Formen der Partizipation. Und da haben wir fast durchgehend positive Zusammenhänge gesehen, also dass mehr Partizipation erzeugt wird durch das Nutzen von digitalen Medien, was ja auch gut für eine gelebte Demokratie ist.
Und auf der anderen Seite, wenn Sie dann jetzt, das wissen wir jetzt ja auch negative Effekte gesehen haben, wann schadet das? Wann schadet es, dass Menschen zunehmend digitale Medien nutzen?
Genau, also es gibt natürlich die viel beschriebene Ausbreitung von Missinformation. Auch das können wir sehen. Da ist allerdings immer schwierig zu sagen, wie viel Missinformation sonst so im Umlauf ist. Was allerdings wirklich besonders interessant ist, dass ein sinkendes Vertrauen in Institutionen und Medien in Zusammenhang gebracht werden mit einer stärkeren Nutzung von digitalen Medien. Und sinkendes Vertrauen in Institutionen kann in manchen Umständen vielleicht auch gesund sein, aber es muss natürlich ein gewisses Grundvertrauen für eine Demokratie da sein, dass die Institutionen funktionieren. Und da sehen wir eben Entwicklungen, die vielleicht eher schädlich sind. Genauso die Polarisierung in der Gesellschaft scheint mit der Nutzung von digitalen und vor allem sozialen Medien zusammenzuhängen. Und Polarisierung, sobald sie in einen Punkt kommt, wo die Seiten miteinander nicht mehr reden, ist natürlich auch schädlich für eine Demokratie. So kann man sich nicht einigen. Und zu allerletzt haben wir auch Zusammenhänge mit Populismus gefunden. Und Populismus zeichnet sich in den meisten Studien dadurch aus, dass es eine Teilung der Gesellschaft zwischen Eliten und dem Volk gibt. Und das ist natürlich oft eine artifizielle Teilung, die auch schädlich ist für unseren politischen Diskurs.
Passiert das denn alles überall gleichzeitig oder können Sie sagen, in bestimmten Ländern passiert von dem einen vielleicht im Positiven mehr als von dem anderen und den anderen dann wiederum mehr Negatives?
Genau. Wir denken, man kann dort ein Muster erkennen, dass also in den etablierteren Demokratien diese negativen Effekte, wie zum Beispiel eben Polarisierung oder der Aufstieg von Populisten, eher zu finden sind, während allerdings in den, sagen wir mal, aufstrebenden Demokratien, also in Asien und Afrika oft und Südamerika, die positiven, also die Partizipation steigt oder auch das politische Wissen positiv mit dem Nutzen von digitalen Medien verknüpft ist.
Also da, wo Demokratie noch nicht so stark ist, kann sie dadurch stärker werden. Da, wo sie schon stärker ist, kann sie quasi an Einfluss verlieren, geschwächt werden.
Genau, also da ist unsere Vermutung, dass es sich hier vielleicht zum Teil auch um ähnliche Mechanismen handelt. Und je nachdem relativ zum bestehenden System, die sich dann eben unterschiedlich auswirken. So kann zum Beispiel ein Verlust in Vertrauen in die Institutionen etwas Positives sein, wenn das aktuelle Regime nicht demokratisch ist zum Beispiel, während wir dann eben aus unserer Sicht in unserem demokratischen System so etwas als schädlich interpretieren. Also das ist immer relativ zum System zu interpretieren, glauben wir.
Wenn das jetzt alles so auf dem Tisch liegt, was da passiert, und wir wissen, wir befinden uns da in einem riesigen Umbruchsprozess, und wir wissen aus der Geschichte, solche Medienrevolutionen, die hatten auch Kriege zur Folge, womöglich sehen wir da auch schon etwas. Ist das alles klar genug, was da gerade läuft? Sie sagen ja selbst, da braucht es mehr Wissen, mehr Forschung.
Ja, also ich denke schon, dass wir in einer etwas prekären Situation sind, da wir keine Datenzugänge haben, obwohl wir eine Öffentlichkeit online geschaffen haben, die uns eben alle betrifft und wir aber keinerlei Einsicht haben, was dort passiert, was für Radikalisierungen möglich sind. Und da muss die Politik sich noch mehr bewegen, obwohl seit 2016 schon einiges in Bewegung gekommen ist. Aber zum Beispiel das Thema Datenzugang sind wir immer noch dem Wohlwollen der Plattform ausgeliefert. Und das ist eigentlich kein Zustand, in dem man unabhängige Forschung machen kann.
Und Twitter, da besteht jetzt die Gefahr, da gab es ja bisher als eine der letzten Plattformen noch Daten, dass auch das jetzt wegbricht, richtig?
Das ist eine ganz konkrete Angst von uns auf jeden Fall. Wir haben Forschungsprojekte geplant und wissen jetzt nicht, ob das vielleicht in den nächsten Monaten abgeschaltet wird.
Könnte man sagen, der Schuss wurde noch lange nicht genug gehört, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es muss da noch viel mehr unabhängige Möglichkeit geben, diese Systeme zu erforschen, die ja systemrelevant sind eben. Der Digital Services Act versucht das. Wir sind gespannt, wie viel er uns dann wirklich ermöglicht.
Das ist das geplante Regelwerk der EU.
Ganz genau.
Philipp Lorenz Spreen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Und er war beteiligt an einer systematischen Review zum Thema Folgen digitaler Medien für die Demokratie. Und veröffentlicht hat das Team sie im Nature Journal Human Behavior. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und für diese Sendung mussten wir das Interview ein Stück kürzen. Komplett hören können Sie es digital auf deutschlandfunk.de unter Auskultur und Sozialwissenschaften oder auch in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Das Vertrauen in die Politik. Bei manchen bröckelt es. Und das ist alles andere als ein hohler Spruch, sondern dazu gibt es Studien, Zahlen. Zum Beispiel auch diese Zahl, 32%. So viele bzw. wenige Menschen waren in den ostdeutschen Bundesländern im Deutschlandmonitor diesen Herbst der Meinung, dass den Politikern das Wohl unseres Landes wichtig ist. Gerade einmal jeder Dritte. In den westdeutschen Bundesländern waren es etwas mehr, 42%. Und bei manchen wird aus Misstrauen dann sogar ein grundsätzlicher Zweifel. Woher kommt das und wie gefährlich ist das? So wie verstärkt öffentlich über Vertrauen und sein Schwinden gesprochen wird, so wird auch verstärkt dazu geforscht. Andreas Beckmann schaut jetzt genau da für uns hin, in unserem Schwerpunkt heute.
Intaktes Vertrauen lebt ein bisschen davon, dass wir nicht groß darüber nachdenken.
Martin Hartmann, Professor für praktische Philosophie an der Universität Luzern, bezeichnet Vertrauen als unsichtbare Macht. Unsichtbar, weil jede und jeder zwar mal mehr, mal weniger Vertrauen spürt, es aber nur schwer beschreiben kann. Eine Macht ist es, weil alle um das Vertrauen anderer buhlen, aber nur sehr zurückhaltend welches schenken wollen.
Wir haben ein Dilemma. Wir merken überall, dass Vertrauen nötig ist. Deswegen reden wir, glaube ich, auch so viel über Vertrauen. In ganz vielen Bereichen unseres alltäglichen Lebens sind wir auf Vertrauen angewiesen.
Moderne Gesellschaften nennt Martin Hartmann Vertrauensbedarfsgesellschaften. Denn ohne Vertrauen könne niemand sein Leben gestalten. Alle seien darauf angewiesen, zu vertrauen.
Wir müssen es, aber nur weil wir müssen, kommt das Vertrauen ja nicht auf Engelsfüßen zu uns gewandert. Und damit hadern wir.
Immer mehr Menschen fühlen einen Mangel an Vertrauen, egal wohin sie blicken. In die Politik, die Wirtschaft, die Wissenschaft oder die Medien. Und sie leiden darunter.
Die Philosophen, die sich mit Vertrauen beschäftigt haben, gehen fast automatisch davon aus, dass Vertrauen eine mentale Einstellung ist. Ein psychologischer Zustand, kann man auch sagen, in dem Personen sich befinden.
Christian Butnick ist Professor für Philosophie an der Universität Zürich und meint, mit so einer Zustandsbeschreibung könne man nicht erklären, warum Vertrauen ein dynamisches Gefühl sei, das immer mal wieder zu- und abnimmt.
Deswegen ist mein Vorschlag zu sagen, lass uns anschauen, was eine Vertrauensbeziehung ist.
Wie das funktionieren könnte, zeigt Christian Budnick in seiner kürzlich erschienenen Habilitationsschrift.
Dann würde ich sagen, dass eine Vertrauensbeziehung darin besteht, dass zwei oder mehrere Personen lernen, aufeinander einzugehen, einander zu verstehen, die Perspektive des jeweils anderen einzunehmen. Dieses Moment des empathiegesättigten Einfühlens ist, glaube ich, zentral für Vertrauensbeziehungen.
Dieses gegenseitige Einfühlen lässt sich für persönliche Beziehungen im Familien- oder Freundeskreis gut nachvollziehen.
Wir alle würden wahrscheinlich zustimmen aus unseren Vertrauenserfahrungen, die wir im Alltag gemacht haben, dass Vertrauen ein schönes Gefühl ist, das uns entspannen lässt, uns zurücklehnen lässt.
Also würden es viele gern auf gesellschaftliche und politische Beziehungen ausdehnen und merken, das wird schwierig. Mehr noch, in vielen Bereichen herrscht Misstrauen.
Misstrauen ist ja nicht immer schlecht. Misstrauen bedeutet, dass ich genauer hinschaue. Misstrauen ist im Grunde für jede Demokratie eine sehr gesunde Einstellung auf Seiten von Bürgerinnen und Bürgern. Und unser Misstrauen gegenüber politischen Akteurinnen und Akteuren kommt zum Beispiel dadurch zum Ausdruck, dass wir die Arbeit von freien Medien schätzen.
Oder auch die Analysen von unabhängigen Wissenschaftlern, die die Auswirkungen politischer Maßnahmen diskutieren. Und etwa die Berichte von Rechnungshöfen, die die Verwendung von Steuergeldern begutachten. Wer Macht hat, soll sich beobachtet fühlen und deshalb verantwortungsbewusst und gemeinschaftsverträglich handeln. Doch auch dieses Konzept funktioniert nur, wenn man den Kontrolleuren trauen kann, ihrer Redlichkeit wie ihrer Kompetenz. Mit anderen Worten, Demokratie beruht ebenso auf Misstrauen wie auf Vertrauen. Es kommt auf die Balance an.
Vertrauen heißt, wir begeben uns in eine Situation, in der andere für uns entscheiden. Und Vertrauen ist dann da, wenn ich nicht vollständige Transparenz darüber brauche, wie diese Entscheidungen eigentlich zustande gekommen sind.
Vollständige Transparenz aber gibt es kaum, stellt der Münchner Soziologieprofessor Armin Nassehi fest. Ganz egal, wie viele Expertinnen eine Gesellschaft zur Kontrolle von Entscheidungen hinzuzieht.
Wenn wir genau hingucken, dann werden wir feststellen, dass die großen Themen, die wir in der Öffentlichkeit in der letzten Zeit diskutiert haben, von einer Komplexität sind, die geradezu einfachen Lösungen, egal in welche Richtung, spotten. Und selbst die Experten kaum in der Lage sind, hier relativ eindeutige kausale Zusammenhänge zu formulieren.
Ich glaube, dass dieses Gefühl, dieses diffuse, den da oben kann man nicht trauen, was sich dann gleichermaßen auf Politiker, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen und Richterinnen erstreckt, das hat etwas damit zu tun, dass Dinge unüberschaubar geworden sind.
Ergänzt Christian Budnick.
Dieses Nicht-Fassbare führt dann oft bei Personen dazu, dass sie sagen, was die da oben machen, das kann man sowieso nicht einschätzen.
Also muss man sich entscheiden, ob man ihnen im Großen und Ganzen vertrauen will und kann, auch wenn man mit einzelnen Entscheidungen mal unzufrieden ist. Wobei sich ein solches Grundvertrauen selten spontan herausbildet, sondern über längere Zeiträume entwickelt. Das zeigt hierzulande ganz deutlich ein Blick auf Ost- und Westdeutschland.
Ein Unterschied ist ja, dass zum Beispiel die Bevölkerung in der Bundesrepublik seit 1949 Zeit hatte, Vertrauen in demokratische Institutionen, aber auch in die Marktwirtschaft aufzubauen.
Die Ostdeutschen mussten das viel schneller versuchen. Das sagt der Historiker Clemens Villinger von der Universität Jena. Zu seinen Forschungsgebieten gehört die Vertrauensgeschichte der Ostdeutschen, von der späten DDR über den revolutionären Umbruch bis zur Transformationsphase in den 90er Jahren. Gerade hat er seine Dissertation veröffentlicht, unter dem fragenden Titel »Vom ungerechten Plan zur gerechten Marktwirtschaft«. Denn Clemens Villinger geht davon aus, dass es das Vertrauen auf eine gerechte Chancenverteilung in der Marktwirtschaft war, das die Bürger der DDR angetrieben hat, sich 1990 für die Vereinigung mit der Bundesrepublik zu entscheiden. Diese Einsicht hat er aus Datenerhebungen und Interviews herausgefiltert, die aus den 90er Jahren stammen.
Am deutlichsten manifestiert sich das ja in der Volkskammerwahl, wo es eine große Mehrheit für die CDU, Allianz für Deutschland gibt, die ja ganz explizit mit dem Programm antreten, möglichst schnelle Vereinigung, Einführung der Marktwirtschaft, Übernahme aller Institutionen aus der Bundesrepublik.
Die Ostdeutschen gingen davon aus, sich im Rahmen der Marktwirtschaft ein selbstbestimmtes Leben aufbauen zu können, durch eigene Leistung. Doch viele wurden enttäuscht, weil ihre Qualifikationen entwertet oder sie arbeitslos wurden und so kaum die Chance erhielten, ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen. Und selbst wenn sie gutes Geld verdienten, hatten sie häufig das Gefühl, dass ihr Vertrauen missbraucht wurde.
Im Bereich des Konsums kann man das ganz gut sehen. Da gibt es sehr viele Enttäuschungserfahrungen. Also Leute, die unvorteilhafte Verträge abschließen, die überteuerte Waren kaufen. Ich habe das in meiner Arbeit so interpretiert, dass diese Enttäuschungserfahrung auch gleichzeitig Lerneffekte mit sich bringen. Wenn man einmal ein zu teures Produkt gekauft hat, macht man das beim zweiten Mal wahrscheinlich nicht mehr. Also man eignet sich auch Wissen an. Und diese Wissensaneignung führt auch zum Aufbau von Selbstvertrauen beim Fällen von ökonomischen Entscheidungen in einem neuen wirtschaftlichen System.
Darin besteht für Clemens Villinger das eigentliche Systemvertrauen. Man vertraut weniger abstrakten Strukturen als vor allem sich selbst, dass man in der Lage ist, sich aus eigener Kraft in diesem System zu behaupten.
Man könnte das auch als teuer erkauftes Selbstvertrauen in den 90er Jahren bezeichnen.
Wahlergebnisse zeigen, politisch aufgefangen wurde das Misstrauen vieler Ostdeutscher damals von der PDS. Also ausgerechnet von der Nachfolgepartei der SED, der die große Mehrheit der Ostdeutschen zu Zeiten der DDR doch nie vertraut hatte. Diesen auf den ersten Blick paradoxen Umstand findet der Philosoph Martin Hartmann bei genauerem Hinsehen gar nicht so überraschend.
Ich glaube, dass das Vertrauen auch ein bisschen wandert. Das heißt, es entflieht nicht einfach ins Nichts, sondern ich glaube, man sucht neue Vertrauensanker, weil Vertrauen wertvoll ist, weil wir in der Komplexität, in der wir alle irgendwie unterzugehen drohen, auch Vertrautheit suchen.
Die PDS konnte in den 90er Jahren ein solcher Anker sein, weil sie einerseits mit vielen Menschen das gestörte Vertrauen in das neue System teilte, andererseits aber auch den Wunsch, in genau diesem System doch noch anzukommen, wie es damals so oft hieß. Das hat die PDS, die heute Die Linke heißt, inzwischen geschafft. Sie taugt nicht mehr so gut als Vertrauensanker für diejenigen, die jetzt Misstrauen gegen das System hegen. Also suchen die Leute nach einer Alternative.
Wir suchen Räume, in denen wir Vertrautes finden. Ich glaube, das ist auf vielleicht sehr indirekte Weise eine Erklärung für wiedererstarkenden Nationalismus. Ich glaube, das ist ein Grund, warum der Populismus erfolgreich ist.
Und zwar nicht nur im Osten. Denn auch für viele Westdeutsche geht nach Finanzkrise und Flüchtlingsdrama, Corona-Krise und jetzt Krieg und Energiekrise eine lange fast ungetrübte Vertrauensgeschichte zu Ende. Und sie beginnen zu zweifeln, ob Demokratie und Marktwirtschaft ihnen auch in Zukunft noch ein Leben ermöglichen werden, das ihren Vorstellungen entspricht. Wo aber Vertrauensbeziehungen gestört sind, öffnet sich ein Raum für Misstrauensbeziehungen, betont Christian Budnick.
Misstrauen kann einen identitätsstiftenden Charakter haben und sogar eine gemeinschaftsstiftende Dimension einnehmen, wenn mehrere Personen zugleich misstrauen. Ich glaube, dass dieses gemeinsame Misstrauen eben dazu führt, dass die beteiligten Personen zunächst einen Anlass haben, einander zu vertrauen und erste Schritte aufeinander zu machen, wenn es darum geht, Vertrauensbeziehungen herzustellen.
Rechte Parteien und Bewegungen versuchen, Vertrauensbeziehungen aufzubauen, ausgerechnet dadurch, dass sie Misstrauen säen. Gegen die da oben, sei es die Politik, die Wirtschaft, die Medien oder auch die Wissenschaft. Genau das beobachtet Christian Budnick unter Pegida- und Querdenker-Demonstranten und innerhalb der AfD. Diese sozial durchaus heterogenen Zusammenschlüsse hält vor allem das gemeinsame Misstrauen zusammen. Also müssen sie es ständig von Neuem bekräftigen.
Diese Gemeinschaften, in sehr dicken Anführungsstrichen, die sich dort bilden, sind ja Gemeinschaften sehr negativer Art, deren Zweck im Wesentlichen darin besteht, dass man gemeinsam Ablehnung zum Ausdruck bringt. Jemand, der immer auf Querdenker-Demos mit mir mitgegangen ist, wenn so eine Person plötzlich sagt, es ist ja doch nicht so schlimm, wie wir immer dachten, dann ist es nicht nur eine andere Meinung, sondern das ist Verrat.
Folgerichtig hat sich etwa die AfD in allen ihren innerparteilichen Krisen auch immer wieder von den Politikerinnen getrennt, die in bestimmten Momenten für eine gemäßigtere Taktik eingetreten sind. Von Bernd Lucke über Frauke Petri bis zuletzt Jörn Meuthen. Wenn Misstrauensgemeinschaften Bestand haben sollen, müssen sie sich stetig radikalisieren. Das entspricht ihrer inneren Dynamik. Das heißt aber nicht, dass ihre einzelnen Mitglieder oder Wählerinnen allesamt diesen Weg mitgehen müssen. Auch wenn das gerade für viele Ostdeutsche derzeit naheliegen mag, weil dort das Vertrauen in die Demokratie besonders stark erschüttert ist. Manche geben dieses Vertrauen vielleicht endgültig auf, weil sie befürchten, ihnen wird schon wieder der Boden unter den Füßen weggezogen, kaum dass sie nach dem Transformationsprozess auf die Beine gekommen sind. Aber Clemens Villinger hält es durchaus für möglich, dass viele sich in der gegenwärtigen Zeitenwende auch daran erinnern, dass sie in den 90er Jahren schon mal eine ähnliche Vertrauenskrise bewältigt haben.
Man könnte daraus ableiten, dass vielleicht Ostdeutsche über größeres Handlungswissen verfügen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, weil sie eine historische Umbruchserfahrung haben. Und da würde ich schon sagen, dass es eine Erfahrung gibt, dass sich diese Vertrauensgrundlagen stark verändern können, und zwar auch ganz schnell, weil es halt eine große geopolitische Veränderung gibt.
So haben Ostdeutsche einen Erfahrungsvorsprung, wenn wie jetzt durch den russischen Überfall auf die Ukraine hierzulande eine Energiekrise entsteht, die bei vielen Menschen Existenzängste auslöst. Über diese Ängste zu reden, kann in Ost wie West eine erste vertrauensbildende Maßnahme sein. Aber, betont der Soziologe Armin Nassehi, das wird nicht reichen.
Die Kraft des Arguments ist stark. Die Kraft der Praxis ist stärker. Befriedung in öffentlichen Zusammenhängen wird unter anderem auch dadurch hergestellt, dass die Entscheidungen, die gefällt werden, und die Praktiken, die etabliert werden und institutionalisiert werden, gelingen.
Was jetzt die richtigen politischen Maßnahmen wären, weiß auch Armin Nassehi nicht. Nur so viel. Eine Regierung darf auch mal Fehler machen. Doch am Ende müssen die meisten Bürger eine Perspektive erkennen können, wie sie mit öffentlicher Unterstützung und eigener Kraft halbwegs unbeschadet durch die Krise finden können.
Man muss diese Frage wirklich ernst nehmen. Dass nämlich funktionierende Öffentlichkeit darauf angewiesen sind, dass die Menschen das Gefühl haben, wenigstens das Gefühl haben, dass sie in kalkulierbaren Lebenswelten leben.
Denn nur dann können Bürger genügend Handlungsmacht entfalten, um für sich zu sorgen. Wenn das gelingt, können sie ihre gesellschaftlichen Beziehungen vertrauensvoll gestalten. Wenn nicht, wenn sie stattdessen das Gefühl beschleicht, dass die Krisen sie überfordern und die Politik keine Hilfe mehr bietet, dann geraten sie womöglich in einen Teufelskreis, in dem alle sich nur noch in ihrem Misstrauen bestärken.
Vertrauen als gesellschaftliche Ressource also. Eine Analyse von Andreas Beckmann war das. Und was ich überlegt habe jetzt nach dieser Analyse und Diskussion, ob hinter allem vielleicht letztlich auch diese Frage steht wieder. Was ist das denn, gute Politik? Also wie kann Politik in einer solchen globalen, komplexen Welt mit den aktuellen Kriegen, wie kann sie dem gerecht werden und da Lösungen liefern? Und was für welche? Das ist eine Zukunftsfrage und ganz sicher nicht nur für uns hier in Auskultur und Sozialwissenschaften. Deutsch-Südwestafrika. So wurde im Deutschen Kaiserreich das Land genannt, das heute Namibia ist. Und in dem deutsche Kolonialtruppen zwischen 1904 und 1908 Zehntausende Menschen ermordeten. Herero und Nama. Vieles über diesen Völkermord ist nach wie vor nicht bekannt. Ein wichtiger Punkt ist das im Versöhnungsprozess. Vor gut einem Jahr haben sich namibische und deutsche Regierungsvertreter auf ein Abkommen verständigt, das die Vertreter der Herero und Nama ablehnen, als völlig unzureichend. Wie es hier weitergeht, hängt auch davon ab, was über diesen Völkermord noch bekannt, wissenschaftlich aufbereitet wird. Am vergangenen Wochenende gab es hierzu eine Konferenz im Haus der Kulturen der Welt in Berlin und auch zur Rolle neuer Methoden, etwa in der Genozidforschung. Welche, was hier gemacht wird, um die Verbrechen von damals zu rekonstruieren, darüber berichtet jetzt Anselm Weidner.
Der Waterberg. Er war einer der Hauptschauplätze des Völkermordes an den Herero und Nama. Im Haus der Kulturen der Welt in Berlin steht er im Mittelpunkt einer Videodokumentation. Darin ein dreidimensionales Landschaftsmodell, montiert aus Kolonialpostkarten und historischen Fotos. Eyal Weizmann erklärt, warum.
Wir fanden hunderte von Bildern in Kolonialarchiven in der Schweiz, in Deutschland und Namibia. Diese Bilder waren nicht beschriftet, nicht datiert. Wir wussten nicht, welcher Ort abgebildet war. Also haben wir ein riesiges topografisches Modell des Landes gebaut, seiner Morphologie, seiner Felsen, Berge und Täler, um zu sehen, wo genau der Ort war, an dem der Fotograf stand, als das Foto gemacht wurde. In diesem Modell konnten wir dann Dutzende von Bildern lokalisieren und so von Bild zu Bild eine visuelle Geschichte erzählen. Fast so, als würde man durch das Gelände laufen und den Fußstapfen der kolonialen Schutztruppen und den deutschen Kolonisatoren von damals folgen.
Eyal Weizmann ist Gründer und Direktor der Forschungsagentur Forensic Architecture und Professor für räumliche und visuelle Kultur an der Goldsmiths University in London. Geolocation and Image Matching heißt dieses Verfahren. Es kann auch genutzt werden, um kolonialen Landraub zu dokumentieren. Ashkan Sheheltan, Architekt und Computerdesigner bei Forensis, dem Berliner Tochterinstitut von Forensic Architecture.
Hier sehen wir Archivfotografien, die uns Siedlungen und Hütten der angestammten Bevölkerung zeigen. Und dann nehmen wir andere Archivaufnahmen von derselben Gegend 50 Jahre später. Und da sieht man eine deutsche Farm. Das zeigt uns, dass das Land gestohlen wurde. Und damit wurde den ursprünglichen Bewohnern auch der Zugang zu den für sie spirituell bedeutenden Gräbern ihrer Vorfahren verweigert.
In das Video eingeblendete Landkarten belegen die Folgen des Landraubs.
One of the interesting things that we found.
Eines der interessanten Ergebnisse, die wir herausgefunden haben, ist der Zusammenhang von Landverteilung und Völkermord. Wir haben sehr genaue Zahlen über die Ausdehnung des Landbesitzes. Unmittelbar nach dem Völkermord war es 6-mal so viel. Stellen Sie sich das mal vor, die Weißen, die da jetzt leben, sind die Erben der Mörder. Das Land ist das Herzstück und das von Deutschen kolonisierte, geraubte Land ist das Beste, das fruchtbarste, mit dem meisten Wasser.
Heute besitzen europäischstämmige Siedler, darunter die meisten Nachfahren der deutschen Kolonisatoren, 70% des namibischen Farmlands. Aber das Land zur Zeit des Völkermords und das heutige Land ist nicht mehr dasselbe, so E.L. Weizmann.
We can see in the old photographs.
Wir können anhand alter Fotos den Zustand der Vegetation genau nachvollziehen und mit Wissenschaftlern herausfinden, wie viel Regen damals fiel. Heute sehen wir den Niedergang, die Wüstenbildung auf dem Land. Und wir versuchen, die Geschichte des Völkermords mit der Umweltzerstörung in Beziehung zu setzen. Ein wirkliches Thema unserer Zeit, die Zerstörung, die sich die Menschen antun und die Zerstörung des Planeten, auf dem wir leben. Und man kann sehen, mit dem Ende der traditionellen Landnutzung der Herero durch große Viehherden begann die Verbuschung, das erste Stadium der Wüstenbildung.
In Forensic Architecture Teams arbeiten Architekten, Journalisten, Rechtsanwälte, Historiker, Archivare, Computerdesigner und Politologen. Ihre akribische Rekonstruktion des Völkermords von vor über 100 Jahren an Herero und Nama bringt auch Zusammenhänge wie den von Kolonialismus und aktueller ökologischer Krise ans Licht. Auf einem nächsten Video ist eine Gruppe von Menschen zu sehen, die sprechen und während sie sprechen, tauchen gezeichnete Hütten, Siedlungen, Bäume in der 3D-Modelllandschaft auf.
Was man hier sieht, ist das, was wir lokalisierte Zeitzeugenschaft nennen. Das heißt, wir sitzen mit Zeugen eines Ereignisses zusammen und sie erzählen uns, was sie erinnern. Und währenddessen stellen wir digital den Raum her, in dem das Erinnerte stattfand, und es kommen Erinnerungen hoch, neue Erinnerungen. Und so entsteht ein vollständigeres Bild von dem, was tatsächlich geschah.
Für Ashkan Sheheltan hat diese Methode der sogenannten Situated Testimony vor allem einen Vorteil. Zeitzeugenberichte werden durch digitale Visualisierung angereichert, was die NamibierInnen durch Erzählungen von ihren Großvätern über den Völkermord wussten, wird so vervollständigt. Auch um die Perspektive der Täter. Denn koloniale Fotografie ist größtenteils Kolonisatoren, also Täterfotografie. Vor allem Kolonialfamilien besaßen Fotoapparate. Fotoapparat und Gewehr waren in den Kolonien nah beieinander. Um ein genaueres Bild davon zu bekommen, wie die Kolonisierten gelebt haben, habe sich gerade diese Methode der Kombination von Befragung, Erzählung und digitaler Bildgebung bewährt. Was auf der Konferenz an neuen Erkenntnissen über den Völkermord in Namibia präsentiert wurde, zum Beispiel über kolonialen Landraub als unmittelbare Folge der Vernichtung von Herero und Nama, über kulturelle Enteignung und Wüstenbildung als Folgen dieses deutschen kolonialen Massenverbrechens, auch über bisher in diesem Zusammenhang kaum thematisierte sexuelle Gewalt, all diese Forschung wäre nicht möglich gewesen, ohne die auf der Konferenz zahlreich vertretenen namibischen AktivistInnen, wie Kampanda Nokokore Wei, Präsidentin der Ova Herero und Ova Badero Genocide Foundation.
Es hilft besonders bei der Bildungsarbeit. Es kann auch vor Gericht helfen. Was wir wissen, ist das, was uns erzählt wurde. Bilder und das, was hier gezeigt wurde, haben wir nie gesehen. Deshalb ist das für mich sehr wichtig.
Campanda ist Enkelin einer Herero-Völkermordüberlebenden. Mit ihrer Stiftung hat sie sich ganz der Aufklärung und Wiedergutmachung dieses Menschheitsverbrechens zum Beginn des 20. Jahrhunderts gewidmet. Und Eyal Weizmann ist sich sicher, und darauf deutet auch die Konferenz im Haus der Kulturen der Welt hin, die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia könnte eine Schlüsselfunktion für die Aufarbeitung des europäischen Kolonialismus überhaupt haben.
I think that Namibia is the key.
Ich denke, Namibia ist der Schlüssel für die Zukunft. Denn wenn wir die namibischen Organisationen, die Reparationen fordern, erfolgreich unterstützen, können wir die ganze Geschichte des Kolonialismus öffnen. Da sind England, Frankreich, Belgien als Kolonialmächte und Kongo und andere Länder, wo Grausamkeiten begangen wurden, nicht weniger grausam, als es der deutsche Völkermord in Namibia war.
Forensic Architecture. Forensische Architektur und was sie über den Völkermord im heutigen Namibia ans Licht bringt. Anselm Weidner hat über diese Methode der digitalen Rekonstruktion und Erforschung von Menschenrechtsverletzungen berichtet. $500 Millionen. So viele Kugelschreiber kommen jährlich allein in Deutschland auf den Markt. Weltweit sind es Milliarden. Es gibt nur wenige Dinge, die einen solchen Siegeszug angetreten haben wie der Kugelschreiber. Ein Alltagsgegenstand, nicht nur mit enormer Verbreitung, sondern auch mit einer spannenden Geschichte. Und deswegen Teil unserer Serie von Mirko Smiljanic zu genau solchen Gegenständen und ihrer Bedeutung. Heute der Kugelschreiber und die Demokratisierung des Schreibens.
Kugelschreiber ist gleich Kugelschreiber. Hauptsache, die Mine kleckst nicht. Viele mögen so denken, ganz sicher aber nicht Andreas Hennig aus dem thüringischen Suhl.
Ich stehe hier in meinem Kugelschreiberzimmer, in dem Heiligtum meiner Wohnung.
Andreas Hennig ist Vorsitzender des Clubs der Kugelschreibersammler Deutschland. 20.000 Kullis liegen und stehen in seinen Regalen und Schränken. Wirklich viele sind das nicht. Andere Sammler bringen es auf über 150.000. Für Andreas Hennig ist aber nicht Masse das Maß aller Kugelschreiber-Dinge. Er hat sich auf Raritäten spezialisiert.
Dort gibt es also neben Kugelschreibern in Form von Besteck, in Form von Werkzeug, in Form von Obst und Gemüse viele, viele verschiedene Arten und Formen, die Firmen herstellen lassen haben, um ihren Werbezweck für ihre Firma zu erfüllen.
500 Millionen Kugelschreiber werden alleine in Deutschland jedes Jahr unters schreibende Volk gebracht. Die meisten kostenlos, weil sie gleichzeitig Werbeträger sind. Weltweit sind es viele Milliarden. Um den Siegeszug des Schreibgerätes zu verstehen, lohnt ein Blick zurück in die Vorkugelschreiberzeit. Mit was haben Menschen damals geschrieben?
Das Hauptschreibmittel vor dem Kugelschreiber war also Feder und Tinte. Man war da natürlich dann immer darauf angewiesen, wo habe ich an einem Schreibplatz die entsprechenden Vorrichtungen, heißt also diesen Halter, in dem die Feder befestigt war.
Immerhin schon 1740 erfand der französische Ingenieur Nicolas Billon am Hofe Ludwig XIV. Einen ersten Füllfederhalter, dessen Spitze die Tinte aus einem Tank bezog. Etwas später, 1790, entwickelte der Wiener Josef Hartmut Bleistiftminen, die allerdings den Nachteil hatten, dass sie ständig angespitzt werden mussten. Kugelschreiber wurden erst im 20. Jahrhundert entwickelt, obwohl erste Ideen zu diesem Schreibgerät schon ein italienischer Universalgelehrter hatte.
Wenn man in der Geschichte des Kugelschreibers nachliest, kommt man schon darauf, dass schon Galilei erste Skizzen entworfen hatte, wie man ein Schreibgerät entwickeln kann, das dann später durch Laszlo Biro, einen Ungarn, Ende der 30er Jahre übernommen wurde und dann sich dieser Kugelschreiber entwickelte.
Vielleicht hat ja Galileos Genialität in den 1930ern auf den ungarischen Erfinder Biro abgefärbt, denn seine Idee ist ebenfalls genial einfach. Kugelschreiberminen bestehen gerade mal aus 3 Teilen. Aus einem dünnen Röhrchen, einer beweglichen Kugel am Ende des Röhrchens und einer schnell trocknenden Tintenpaste, die in das Röhrchen gefüllt von der Kugel aufs Papier übertragen wird. Das war's. Patentieren ließ sich Biro den Kugelschreiber am 17. Juni 1943, fast genau 300 Jahre nach dem Tod Galileo Galileis.
Das war ja dann auch Ende 40er, Anfang der 50er Jahre, wo der Kugelschreiber einen ersten großen Durchbruch erzielte, indem man feststellte, dass man mit diesem Stift auch in der Luft schreiben kann.
Im Blick hatten die damaligen Marketing-Experten Kugelschreiber für Piloten, die sich während des Fluges Notizen machen mussten. Der britische Geschäftsmann Henry George Martin erkannte sofort die Vorteile des neuen Schreibgeräts und gründete 1944 die erste Kugelschreiberfabrik der Welt. Großkunde Nummer 1 war die Royal Air Force, die 30.000 Kullis orderte. Zur Wahrheit gehören allerdings auch die Schattenseiten der Kullis. Ökologisch nachhaltig sind sie überhaupt nicht. Bleistifte schreiben abhängig vom Härtegrad zwischen 20.000 und 56.000 Meter. Kugelschreiber zwischen 1.000 und 10.000 Meter. Hinzu kommt das Müllproblem. Milliarden Kullis werden jedes Jahr entsorgt, idealerweise auch noch getrennt in Plastikmüll und Restmüll für die Mine. Trotzdem hat die enorme Verbreitung der Kullis viel verändert.
Durch den Kugelschreiber hat man natürlich auch in der, heute würde man sagen, Informationstechnik einen großen Grad an Freiheit erlangt. Ja? Heißt also, ich konnte überall, an jedem Ort, an jeder Stelle mir Notizen machen, mich mitteilen in Schriftform, bis hin, dass ja, es auch Kugelschreiber gibt, die über Kopf schreiben, längere Zeit, die im Weltall schreiben, die auch unter Wasser schreiben.
Kugelschreiber haben das Schreiben demokratisiert und egalisiert. Reiche und Arme schreiben mit Kullis, Angestellte und Arbeiter, Junge und Alte, Menschen aller Bildungsschichten. Füllfederhalter, die technische Weiterentwicklung von Federkiel und Tintenfass, sind teurer und gelten als elitär. Internationale Verträge werden mit ihnen noch unterschrieben oder Koalitionsvereinbarungen, über die schon Streit ausbricht, wenn die Tinte noch feucht ist. Wie aber geht es weiter mit dem Kulli? Kugelschreiber für das Schreiben auf E-Paper gibt es schon. Kugelschreiber mit eingebauter Abhörelektronik ebenfalls. Ebenso Kullis mit Fotoapparaten. Verschmelzen vielleicht sogar irgendwann Kugelschreiber und Smartphone?
Es gibt Kugelschreiber, wo ein Radio integriert ist. Es gibt Kugelschreiber, wo ein USB-Stick integriert ist. Aber ein Kugelschreiber, den man als Handy oder als Tablet benutzen kann, der ist mir noch nicht über den Weg gelaufen.
Der Kugelschreiber und die Demokratisierung des Schreibens. Teil 2 war das unserer Serie über Alltagsgegenstände. Kommende Woche dann die Konservendose. Und alle Beiträge gibt es natürlich auch online, zum Beispiel in unserer Audiothek-App unter Aus Kultur und Sozialwissenschaften. Das war's für heute mit den Antworten und aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit. Die Musik in der Sendung, das war die britische Jazz-Fusion-Band Ezra Collective.
This time around, I just really want to go jazz.
Yeah.
Everybody would think that I'm going to be playing jazz like the Americans.
Mm-hmm.
No.
Nah.
I'm playing jazz my way.
Und es ist das neue Album des Ezra Collectives, Where I'm Meant to Be.